Mein Ende gehört mir. Gedanken zu einem Suizidhilfediskussionspapier der Leopoldina. Von Ursula Bonnekow. Seit das Bundesverfassungsgericht sein bahnbrechendes Urteil am 26. Februar 2020 verkündet hat, gibt es immer wieder öffentliche Debatten über die Frage, wie es nach diesem Urteil mit der Suizidhilfe in Deutschland weitergehen soll. Muss es nun eine gesetzliche Neuregelung geben, womöglich wieder im Strafrecht? Man diskutiert über Zwangsberatungen, Wartefristen und die Rolle, die Ärztinnen und Ärzten zukommen soll. Universitäten, Akademien, Bundestagsabgeordnete, der Bundesgesundheitsminister, diverse Berufsverbände, ärztliche Fachgesellschaften und weitere Organisationen melden sich zu Wort mit Stellungnahmen, Diskussionspapieren, Eckpunktepapieren und Gesetzentwürfen. Und jetzt meldete sich im Juli auch noch die Leopoldina zu Wort. Mich beschäftigt dieser Debattenbeitrag der Leopoldina immer noch, und ich möchte mein Unbehagen in einen größeren Zusammenhang stellen. Dazu muss ich noch einmal zurückgehen zu dem denkwürdigen 26. Februar 2020. Das Präsidium, ehrenamtliche Aktive sowie Mitglieder der DGHS waren zur Urteilsverkündung nach Karlsruhe gekommen. Vertreter von Organisationen, die mit uns in der Forderung nach Selbstbestimmung über das eigene Lebensende verbunden sind, waren ebenfalls zahlreich vor Ort. Dann das erlösende Urteil. Als die Richter den Saal verlassen, bricht sich die Erleichterung und Begeisterung Bahn. Was mir bei fast allen daraufhin folgenden neuen Regulierungsvorschlägen und Gesetzentwürfen fehlt, ist der freiheitliche Geist des Urteils. Selbst über das eigene Leben zu bestimmen, ist ein Persönlichkeitsrecht. Jedem Menschen, der frei verantwortlich entscheidet, sein Leben zu beenden und dabei Hilfe anzunehmen, steht dieses Recht zu. Es ist keinerlei Einschränkungen, zum Beispiel auf schwere Krankheiten oder eine eng begrenzte Lebenserwartung, unterworfen. Damit unterscheidet sich das Urteil von den Regelungen in fast allen anderen Staaten, die Sterbehilfe am Lebensende zulassen. Einige Länder schränken den Zugang auf Menschen mit schweren Erkrankungen ein, die nur noch eine begrenzte Lebenserwartung haben. Andere Staaten binden die Erlaubnis an eine medizinische Diagnose. Dazu kann auch eine psychiatrische Diagnose gehören. So sind dort insbesondere das Motiv der Lebenssattheit, also der klassische Alters- bzw. Bilanzsuizid, ausgeschlossen. Alle diese Länder erlauben nur unter bestimmten Bedingungen und beschränkt auf bestimmte Lebenssituationen eine Sterbehilfe, um schweres Leiden zu beenden. Ein enormer Freiraum wurde eröffnet. Ganz anders dagegen der Ansatz in Deutschland mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Dessen freiheitlichen Geist, der das Individuum würdigt und an die erste Stelle setzt, vermisse ich in den Diskussionen und Debatten um die Regulierung der Suizidhilfe. Mir erscheint es, als wären nicht nur die altbekannten Gegner der Suizidhilfe, sondern auch einige aus dem Lager der Befürworter geradezu erschreckt über den Freiheitsraum, den das Urteil eröffnet hat, und wissen nun nicht, wie damit umzugehen ist. So gibt es eine Vielzahl von Vorschlägen, die alle darauf abzielen, diesen eröffneten Freiraum wieder zu verkleinern. Man ist gedanklich gefangen in den Prozeduren, die andere Länder bereits seit Jahren praktizieren. Dabei wird nicht ausreichend bedacht, dass bei uns nach dem Urteil neue Regulierungen unter völlig anderen Voraussetzungen stattfinden müssten. Im Debattenbeitrag der Leopoldina zur Neuregelung des assistierten Suizids zählen die Verfasser zahlreiche Voraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, damit eine Hilfe beim Suizid zulässig ist. Der entscheidende Punkt ist, wie in vielen anderen Vorschlägen auch, die Beurteilung der Freiverantwortlichkeit. Hier stellen die Autoren die Frage, wie eine hinreichend sichere Feststellung der Freiverantwortlichkeit möglich ist, und lassen die Antwort offen. Sie fordern jedoch etwas weiter an mehreren Stellen eine Bewertung der Freiverantwortlichkeit als Voraussetzung für den Zugang zu einer Suizidhilfe. Gesetzlich verfügte Freiverantwortlichkeitsbewertungen führen allerdings nicht zu Selbstbestimmung, sondern zu Fremdbestimmung am Lebensende. Nicht die einzelne Bürgerin oder der einzelne Bürger entscheiden somit über ihr Ende, sondern eine von Staats wegen dazu autorisierte Person. Damit sind sie nicht mehr autonom in der Gestaltung ihres Endes, sondern abhängig von der Beurteilung durch Außenstehende. Dabei besteht immer die Gefahr, deren persönlichen Wertvorstellungen oder gar Willkür ausgeliefert zu sein. Deshalb möchte ich einen anderen Ansatz vorstellen, der die Beweislast der Freiverantwortlichkeit umkehrt. Wir stehen am Anfang. Vorweg noch eine Bemerkung, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Die DGHS vermittelt Freitodbegleitungen an ihre Mitglieder. Dazu wurden Sorgfaltskriterien erarbeitet. Auf deren Einhaltung müssen sich alle verpflichten, an die die DGHS-Mitglieder auf Antrag vermittelt. Meine nun folgenden Vorschläge unterscheiden sich von diesen Sorgfaltskriterien der DGHS. Wir stehen am Anfang einer noch neuen Praxis und meine Vorschläge sind Überlegungen für eine Weiterentwicklung. Zum einen sollen sie hinreichend Sicherheit bieten, aber auch das Verfahren verschlanken. Vor allem geht es mir darum, ein Verfahren aufzuzeigen, das besonders den Bedürfnissen der Sterbewilligen gerecht wird und sie weitgehend von einer Rechtfertigungspflicht befreit. Eine wie auch immer geartete Prüfinstanz hat grundsätzlich von einer frei verantwortlichen und autonom handelnden Person auszugehen. Sollte es konkrete Hinweise geben, die Zweifel an einer Freiverantwortlichkeit berechtigt erscheinen lassen, so hat die prüfende Instanz ihre Zweifel an Freiverantwortlichkeit ausführlich und fundiert zu begründen. Es folgen einige Ideen für ein die Autonomie und Freiverantwortlichkeit schützendes Verfahren. Grundsätzlich könnte es mehrere Zugangsmöglichkeiten zu einer Suizidhilfe geben, die von Sterbewilligen frei gewählt werden können. Erstens. Zugang zur Suizidhilfe über einen behandelnden Arzt nach Abgabe einer Erklärung des Sterbewillens. A. Menschen, die aufgrund einer oder mehrerer Erkrankungen ihr Leben beenden möchten, werden sich in der Regel an einen ihrer behandelnden Ärzte wenden wollen. B. Der Patient erklärt gegenüber einem Arzt mündlich und schriftlich seinen Sterbewunsch. C. Der Arzt berät nun den sterbewilligen Patienten und klärt ihn auf. Dadurch wird sichergestellt, dass der Sterbewunsch nicht auf fehlenden und/oder falschen Informationen beruht. Dies entspricht den üblichen Beratungs- und Aufklärungspflichten des Arztes nach § 630 BGB. Gegebenenfalls könnte dieser Paragraph um einen weiteren Punkt bezüglich Beratung und Aufklärung von Sterbewilligen ergänzt werden, wie bereits im letzten Jahr von der DGHS in einem eigenen Gesetzentwurf vorgeschlagen wurde. Beratung und Aufklärung haben ergebnisoffen und neutral zu erfolgen. D. Im Ergebnis ist zu dokumentieren, dass die sterbewillige Person aufgeklärt und beraten wurde. Freiverantwortlichkeit wird grundsätzlich vorausgesetzt. Nur für den Fall, dass es im Beratungs- und Aufklärungsgespräch deutliche Hinweise auf einen Mangel bei der Freiverantwortlichkeit gibt, hat der Arzt diese Einschätzung umfassend und schlüssig zu begründen. Eindeutige Anzeichen liegen zum Beispiel vor, wenn die Person offensichtlich unter Drogeneinfluss steht, in einer krisenhaften psychischen Ausnahmesituation und dadurch in einem außergewöhnlichen Erregungszustand oder stark verwirrt ist. Dies gilt auch, wenn erkennbar Druck durch Dritte auf den Sterbewilligen ausgeübt wird. E. Waren keine Hinweise auf mangelnde Freiverantwortlichkeit offensichtlich, unterschreibt der Patient, dass er beraten und aufgeklärt wurde und erhält eine Bescheinigung des Arztes über die erfolgte Beratung und Aufklärung sowie die Bestätigung, dass keine Hinweise für fehlende Freiverantwortlichkeit ersichtlich sind. F. Hat der Arzt offensichtliche Hinweise für Mängel bei der Freiverantwortlichkeit festgestellt, kann er vorerst nicht beim Suizid helfen. Gemeinsam mit dem Patienten kann er überlegen, ob und wie Zweifel an der Freiverantwortlichkeit ausgeräumt werden können, zum Beispiel durch ein psychiatrisches Fachgutachten. Es steht dem Patienten jederzeit frei, sich mit seinem Sterbewunsch an einen anderen Arzt zu wenden und dort seinen Sterbewunsch zu erklären. G. Gab es keine Anzeichen für mangelnde Freiverantwortlichkeit, kann der Arzt dem Patienten beim Suizid helfen. Der Patient kann nun zu gegebener Zeit einen Termin für eine Suizidhilfe mit dem Arzt oder einem Sterbehelfer vereinbaren. H. Die Suizidhilfe findet an einem geeigneten und vom Patienten gewünschten Ort statt. Der Arzt verordnet ein entsprechendes Mittel und bringt es am Tag der Suizidhilfe mit oder übergibt das Rezept einem Sterbehelfer, der das Mittel besorgt und zur Durchführung der Suizidhilfe mitbringt. Bis dahin ist er zur sicheren Aufbewahrung verpflichtet. I. Man könnte überlegen, wie lange die Erklärung des Sterbewillens gültig sein soll und ob nach Ablauf einer gewissen Zeit, zum Beispiel einem Jahr, der Sterbewille erneut zu erklären ist. J. Ist der Arzt grundsätzlich nicht zur Suizidhilfe bereit, erklärt er das dem Patienten entweder sofort, wenn dieser den Sterbewunsch erklärt, oder nach erfolgter und bescheinigter Aufklärung und Beratung. In dem Fall ist er dazu verpflichtet, seinem Patienten aktuelle Befunde und Arztberichte zu übergeben und den Sterbewilligen an einen Kollegen zu überweisen, der bereit ist, Suizidhilfe zu leisten. Ansonsten sind dem Patienten die Kontaktdaten von Sterbehilfeorganisationen zur Verfügung zu stellen. Zweitens. Zugangsmöglichkeiten für Sterbewillige, die nicht krank sind oder keine Suizidhilfe durch einen Arzt wünschen. A. Es sind ausreichend staatlich finanzierte und zugelassene Stellen in allen Bundesländern zu schaffen, bei denen ein Sterbewilliger seinen Sterbewillen schriftlich erklären kann. Diese Stellen sind mit geeigneten Personen, zum Beispiel Sozialarbeitern oder Psychologen, zu besetzen. B. Wird die Erklärung eines Sterbewillens abgegeben, muss ein Mitarbeiter der Stelle den Sterbewilligen über Alternativen ergebnisoffen und neutral aufklären und beraten, beziehungsweise dem Sterbewilligen anbieten, eine für seinen Fall geeignete fachliche Beratung und Aufklärung über Alternativen zu vermitteln. Der Sterbewillige kann auf weitergehende Aufklärungen und Beratungen verzichten. Zusätzlich wird er über mögliche Methoden der Suizidhilfe, den Ablauf und eventuelle Risiken aufgeklärt. C. Im Anschluss bestätigt der Sterbewillige, dass er aufgeklärt und beraten wurde und erhält seinerseits eine Bescheinigung über die erfolgte Beratung und Aufklärung. Außerdem erhält er ein Dokument, das ihm den Zugang zu einem geeigneten Mittel ermöglicht. Es kann nun zum Beispiel durch eine Apotheke abgegeben werden. D. Der Sterbewillige kann zu einem Zeitpunkt seiner Wahl einen Termin für eine Suizidhilfe mit einem Sterbehelfer vereinbaren, der das Mittel abholt und bis zum Tag der Suizidhilfe sicher aufbewahrt. E. Sollte es deutliche Hinweise für einen Mangel bei der Freiverantwortlichkeit geben, ist dies ausführlich zu begründen und zu rechtfertigen und mit dem Sterbewilligen zu beraten, ob bzw. wie die Zweifel an der Freiverantwortlichkeit ausgeräumt werden könnten. Die Bescheinigung über die erfolgte Beratung und Aufklärung ist in jedem Fall auszustellen. Nur das Dokument, das den Zugang zum Sterbemittel ermöglicht, wird noch nicht ausgestellt. Es steht dem Sterbewilligen frei, ein Fachgutachten zur Bestätigung seiner Freiverantwortlichkeit einzuholen. Bestätigt es, dass keine Bedenken hinsichtlich der Freiverantwortlichkeit vorliegen, muss die Stelle nach Vorlage des Gutachtens das Dokument ausstellen, das den Zugang zum Sterbemittel ermöglicht. Viele Menschen haben den Wunsch, ein geeignetes Suizidmittel zu Hause aufzubewahren, um es dort an einem selbstgewählten Zeitpunkt für eine Lebensbeendigung zur Verfügung zu haben. Erwiesenermaßen hat das einen sehr beruhigenden Effekt und führt dazu, dass Menschen ihren Leidenszustand länger ertragen können, oft sogar bis zu ihrem natürlichen Tod leben und das Mittel nie verwenden. Zu fragen ist, ob auch dafür ein Weg zur Verfügung stehen soll und wie dieser ausgestaltet werden kann. Dabei wäre auch zu regeln, wie eine sichere Aufbewahrung zu erfolgen hat und was mit nicht verwendeten Mitteln geschehen soll. In Oregon ist diese Vorgehensweise gängige Praxis, die sich bewährt hat. Wartezeiten gibt es in gelebter Praxis bereits. In einigen Regulierungsvorschlägen sind Wartezeiten vorgesehen, die ein Sterbewilliger einhalten muss, bevor er eine Suizidhilfe in Anspruch nehmen kann. Die Verpflichtung, eine Wartezeit einzuhalten, beruht wohl auf rein theoretischen Überlegungen. Wie die gelebte Praxis zeigt, enthält das Verfahren, das ein Sterbewilliger durchläuft, bereits Wartezeiten. Wenn zum Beispiel ein Patient seinen Sterbewillen erklären will, muss vorab dafür ein Termin vereinbart werden. Bekommt er dann nach Beratung und Aufklärung die Möglichkeit, eine Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, vergeht wiederum eine gewisse Zeit. Es muss ein Termin mit einem Arzt oder Sterbehelfer für eine Suizidhilfe vereinbart werden. Alle diese Schritte brauchen Zeit, die automatisch eine Wartezeit beinhaltet, ohne dass man sie explizit vorschreiben müsste. Warum auch sollte man einem frei verantwortlich handelnden Menschen Wartezeiten auferlegen? Dass das Betäubungsmittelgesetz geändert werden muss und einige Landesärzte Kammern ihre Berufsordnung so ändern müssen, dass sie nicht mehr verfassungswidrig ist, versteht sich von selbst und muss hier nicht eigens gefordert werden. Wenn es unbedingt weitere gesetzliche Regelungen geben sollte, dann müssen sie aus meiner Sicht den Freiraum des Sterbewilligen bei der Lebensbeendigung erhalten und schützen. Auf keinen Fall darf der Sterbewillige in eine Rechtfertigungs- oder Beweispflicht gedrängt werden. Sollte der Gesetzgeber Sterbehilfeorganisationen generell verbieten wollen, wäre es Sache des Staates, sicherzustellen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte am Lebensende auch dann ausüben können, wenn nicht genügend Ärzte zur Suizidassistenz bereit sind.